Willkommen bei The Kimsing. Ganzheitlich bewusst, authentisch, glücklich. Das hier ist dein Nummer 1 Podcast, wenn du genug hast von meditiere, affirmiere und trink Selleriesaft-Tipps. Wenn du das echte, tiefe, schöne Leben willst, klar im Kopf, sanft im Nervensystem, stark in deiner eigenen Energie. Wenn du lernen möchtest, wie du innere Ruhe findest, ohne dich selbst zu verlieren, wie du Grenzen setzt, ohne hart zu werden, wie du wächst, ohne dich zu verbiegen. Ich spreche hier über Persönlichkeitsentwicklung, Heilung, Beziehungen, Alltag, Körper, Geist und Seele, authentisch und nah am Leben. Und ja, ich nehme dich dabei auch immer wieder mit in mein eigenes Leben, meine Learnings und meine kleine Bubble. Ehrlich, nahbar und authentisch, weil Glück kein Zufall ist, sondern eine ganz bewusste Entscheidung. The Kimsing, ganzheitlich bewusst, authentisch, glücklich, von und mit Kim Asmus. Welcome to Season 2. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Kimsing in Klammern, ganzheitlich bewusst, authentisch, glücklich. Schön, dass du eingeschaltet hast, schön, dass du dabei bist. Ja, warum in Klammern? Für alle die, die vielleicht letzte Woche nicht zugehört haben oder das erste Mal eingeschaltet haben. Ich habe in der letzten Woche verkündet, dass ich von nun an nur noch Live-Updates mache, beziehungsweise das hier wird ein Real-Life-Podcast, wo ich trotzdem nach wie vor alle Themen behandle und bespreche und auch aufgreife, die mich wirklich authentisch interessieren, bewegen, begleiten. Und dazu zählt natürlich auch eine ganzheitlich bewusste Lebensführung, aber eben auch meine eigenen persönlichen Learnings und was gerade in meinem Leben läuft, was der aktuelle Stand ist. Genau, und dann nehme ich dich ab jetzt Woche für Woche mit und gehe ein bisschen weg von dem Erklärenden oder zu sehr Belehrenden oder also von diesem kleinen Coaching-Touch. Mir ist das ein bisschen zu viel geworden in diese Coaching-Richtung. Da wollte ich nie hin und da werde ich auch nie sein. Nicht in diesem klassischen Sinne. Ich möchte gerne motivieren und inspirieren, das beste Leben zu leben, was man sich selbst aus eigener Kraft gestalten kann, wie auch immer das aussehen mag. Es soll authentisch sein und jeder Mensch hat andere Vorlieben und andere Dinge, die ihn glücklich machen. Und genau dazu möchte ich bewegen, aber eben auch zeigen, hey, das Leben läuft nicht geradeaus oder linear, sondern es hat Höhen und Tiefen. Und auch wenn es bei mir manchmal so scheint, als wäre alles super toll und schön, möchte ich auch gerne zeigen, dass es eben nicht so ist, ne? Nicht so, wie es immer auf Social Media scheint, sondern dass wir alle unsere Päckchen haben, dass wir alle strugglen, dass wir alle mal, tja, Hochphasen haben und dann wieder mal vielleicht auch mal ganz normale Phasen und mal wieder da. Also genau, das ist das Leben, dass wir eigentlich am Ende des Tages alle im selben Boot sitzen. Genau, ich hatte aber noch nicht die Zeit, das war mir eigentlich schon fast in der letzten Woche klar, einen neuen Slogan zu verfassen. Es wird The Kimsing bleiben, ich werde aber den Slogan ersetzen. Aus ganzheitlich bewusst, authentisch, glücklich wird dann etwas anderes. Ich weiß auch schon was, aber das mache ich dann natürlich im Gesamtpaket mit einem neuen Cover und einem neuen Intro. Bis dahin lassen wir es einfach noch so ein bisschen laufen. Ich hoffe, das passt so für dich. Du störst dich jetzt nicht allzu sehr daran. Ja, es kommt ja auf den Inhalt an, oder? Und nicht auf die Verpackung. Sag ausgerechnet ich, ne? Aus dem Marketing. Na, das passen wir natürlich noch an. Genau, da werde ich mich dann in den nächsten Wochen auf jeden Fall mal intensiver mit beschäftigen. Aber in dieser Woche, und da kommen wir eigentlich auch schon direkt zum ersten Thema, was so bei mir in dieser Woche los war, hatte ich eigentlich eher meine ganze Energie in die Vorbereitung des Gerichtstermines gesteckt, also alle Gedanken, alle Energie und ja, es musste sich natürlich irgendwie vorbereitet werden auf den Termin beim Gericht, warum wir auch in Düsseldorf waren. Aber ich mache jetzt nochmal einen kurzen Cut und hol dich nochmal so richtig ab in die Thematik Gerichtstermin, Genau, damit du einmal von vornherein weißt, was denn eigentlich los war. Also, bevor wir nach Berlin gekommen sind, haben wir ja 6 Wochen in einem Haus im Kölner Vorort gelebt. Genau genommen in Rösrath. Ich hätte ja im Leben nicht gedacht, dass es mich mal dahin verschlägt. Aber es war gerade zu einer Zeit, wo unsere Wohnung in Bayern aufgelöst worden ist, weil die war ja nur auf Zeit gemietet und das Loft schon gekündigt war, weil wir eigentlich davon ausgegangen sind, dass wir binnen 6 Monaten ein Haus in Bayern finden werden. Dem war aber nicht so. Das Leben hat sich so nicht eingespielt. Und dann haben wir gesagt, vielleicht will uns das Leben was sagen. Heute weiß ich es besser. Manchmal laufen die Dinge einfach mal nicht gerade, ne? Und wir haben gesagt, gut, irgendwie Bayern stellt sich nicht ein und tja, irgendwie wissen wir gerade nicht so richtig, wohin mit uns. Wir waren eh gerade an so einem Punkt im Leben, wo es unbedingt Veränderungen brauchte und wir aber eigentlich auch ankommen wollten tatsächlich und einfach uns danach gesehnt haben, ein neues Zuhause für uns zu erschaffen, für Neuanfänge und ja, auch etwas Endgültiges, wo wir einfach als Familie bleiben werden, mindestens für die nächsten 10, 20 Jahre. Das war der Plan. So, dann haben wir gesagt, Mensch, eigentlich haben wir doch eh kaum Familie und wir haben ja eigentlich nur noch die Mutter meines Mannes, das ist ja auch die Oma unserer Tochter und die beiden haben auch wirklich ein ganz süßes Verhältnis, dann lass uns doch einfach in die Nähe von der Oma ziehen. Das macht jetzt für uns zu diesem Zeitpunkt einfach gerade am allermeisten Sinn und vielleicht soll es dann auch einfach so sein. Und dann haben wir uns auf die Suche nach einem Haus gemacht im Raum Köln-Düsseldorf, großflächig. Der Traum war eigentlich Düsseldorf-Oberkassel, aber bis da mal ein Haus frei wird, das dauert. Und ja, haben uns dann aber auch trotzdem verschiedene Häuser in Düsseldorf angesehen und in Köln und im Bergischen Land und ja, wirklich sehr, sehr großflächig. Wir sind ja frei, wir arbeiten ja von da, wo wir sind. Wir sind nicht örtlich gebunden und dann kam plötzlich irgendwann dieses Luxus-Neubauhaus aus diesem besagten Kölner Vorort und dann haben wir gesagt, hey, der Preis ist echt fair für die, es waren 350 Quadratmeter Neubau, halt wirklich viel mit Glas und hochmodern und ja, haben wir gesagt, vielleicht ist ja genau das, was wir brauchen, so richtig schön solide in so einer kleinen Siedlung und mit dem Auto waren wir in 15 Minuten in Köln-Deutz. Also wirklich jetzt nicht fernab vom Schuss. Man war schon trotzdem relativ zentral irgendwie noch so, ne? Und ja, haben uns das angesehen. Der Preis hat gepasst für uns. Die Fläche, so wie wir es uns vorgestellt haben. Und eigentlich haben wir sofort das Haus bekommen. Dann habe ich das Gefühl gehabt, ja, genau das soll es sein. Wenn das alles einmal so läuft und so im Flow ist, dann ist es das, ne? Ich kann schon mal an dieser Stelle sagen, ich verstehe bis heute nicht, was das Leben da von einem wollte und was das zeigen sollte, sagen sollte, was das für ein Learning sei. Also ich steig da noch nicht hinter, aber vielleicht ist auch einfach die Sache noch nicht so abgeschlossen. Ich finde ja immer, die meisten Sachen oder die Sinnhaftigkeit hinter den meisten Sachen, die zeigt sich immer erst, wenn die Sache schon lange abgeschlossen ist und Gras drüber gewachsen ist und irgendwann denkt man, ah ja, jetzt das war das Learning daraus oder wäre das nicht gewesen, dann wäre das und das so und so nicht gekommen zum Beispiel, ne? Ich frage mich aber immer noch, ob vielleicht siehst du es später auch genauso, es nicht eigentlich dazu geführt hat, dass wir endlich in Berlin gelandet sind, weil das war schon 2 Jahre, stand das irgendwie immer wieder im Raum und ich habe immer abgelehnt. Für mich war das absolut indiskutabel, dass wir nach Berlin ziehen. Der ganze Horror mit dem Haus, der dann folgte, hat dann natürlich dazu geführt, dass ich angefangen habe, doch wieder darüber nachzudenken. So, aber weiter im Text. Also, genau. Und dann sind wir eingezogen und das ging aber schon damit los, dass das Haus überhaupt nicht fertig war. Die Küche war null fertig. Die Türe hatten noch keine Türklinken. Der Garten war nicht, also der Garten wurde komplett neu angelegt mit Wasserfall und Teich und weiß ich nicht, aber der war, es ist nicht so schlimm und dramatisch gewesen, dass er nicht fertig war. Aber dass es eben ein gläsernes Haus ist, wo permanent ich morgens nicht wusste, ob ich da jetzt in meinen Wohnbereich gehen kann oder ob da wieder irgendwelche Leute im Garten arbeiten, ja. Also es war höchst unangenehm. Wäre aber noch zu verkraften, weil es ja absehbar gewesen wäre, bis es irgendwann fertig ist, ne? Das Schlimmste war eigentlich, damit ging es schon los. Also wir wussten ja, dass das so in etwa in der Flugschneise liegt. Und demnach haben wir die Maklerin bei der Hausbesichtigung gefragt, wie es denn mit dem Flugzeuglärm aussieht. Ist ja eine berechtigte Frage. Und dann sagte sie, na, ach Quatsch, gar kein Problem. Das Haus ist ja so gut isoliert, also da hören Sie gar nichts. Das, was Sie jetzt hören am Tag, hören Sie mal, das hören Sie auch in der Nacht. Ja, gut, dann ist ja alles supi, tutti, okay. Ja. Ich sag's dir, die erste Nacht. Das kann einfach nicht wahr sein. Das kann einfach wirklich. Wir lagen im Bett, beziehungsweise auf unseren Matratzen. Wir hatten zu dem Zeitpunkt noch kein Bett. Hatten wir im Übrigen die ganze Zeit nicht so richtig. Warum? Dazu komme ich dann auch noch mal gleich. Oh, und wir haben ja auch alles verkauft, ne? Wir haben alles aus dem Loft vorher verkauft. Weil wir einfach auch, Neubauhaus, da stellst du keine gebrauchten Möbel rein. Wir wollten das alles neu machen und richtig fancy und natürlich dann auch mit hochwertigen Sachen. Da planst du natürlich ganz anders, wenn du da dein Leben siehst, ne? Also für die nächsten Jahrzehnte irgendwie. Und da musste halt, wir haben halt eben gesagt, ja, wir werden da vieles Maß anfertigen lassen und dann musst du auch erstmal die Leute kommen lassen und ausmessen und so weiter. Deswegen, wir sind eigentlich mit null in dieses Haus gestartet und haben vorher einfach alles verkauft. Wirklich alles. Oh Gott. Ja, erste Nacht, genau. Ich glaube, das war irgendwie gegen 2:30 Uhr. Ich dachte, der Krieg ist ausgebrochen oder so. Und irgendwelche Düsenjets fliegen über unser Haus. Ich wusste nicht, dass wir in diesem Ort nicht nur in der Flugschneise sind, sondern dass diese Route freigegeben worden ist für Nachtfrachttransporte. Weißt du eigentlich, wie laut diese Maschinen sind? Das wusste ich nämlich vorher nicht. Die fliegen nämlich, weiß ich gar nicht, ich glaube tagsüber nicht oder in den meisten Regionen Deutschlands ist es verboten, aber da haben sie es irgendwie durchbekommen. Und dann habe ich mal festgestellt, wie wenig dieses Haus isoliert ist. Also wir alle drei, ne? Alle drei. Dieses Flugzeug ist über uns hergeflogen, also Flachdach. Boah, das war ein Lärm. Das Haus hat vibriert. Es hat vibriert. Das ganze Haus, es war unvorstellbar, da habe ich gesagt, oh mein Gott. Aber zu dem Zeitpunkt wusste ich ja noch gar nicht, was das ist, bis wir in der zweiten Nacht dasselbe wieder hatten und wir wieder alle Kerzen gerade im Bett saßen. Und so kam das Nacht für Nacht. Da habe ich gesagt, das ist überhaupt nicht, das, also so kannst du ja nicht leben. Das ist absolut nicht möglich, wenn du jede Nacht von diesen Megamaschinen einfach wach gemacht wirst. Und das ist ja verdammt nochmal ein Punkt, den muss die Maklerin dir nennen. Nachträglich jetzt überlege ich auch tatsächlich. Ich habe von Anfang an gesagt, wir müssten die eigentlich anzeigen. Oh, aber ich wollte das alles nicht. Ich wollte kein Drama und naja, egal. Das war schon mal Punkt 1, ja. wenn ich das Leuten sage, die über Recht oder Unrecht entscheiden sollen, dann sagen die, naja, in der Region weiß man ja, dass da ein paar Flugzeuge fliegen, dass es da nicht so still ist wie irgendwo mitten in den Bergen, ist doch logisch, aber wir reden nicht von Flugzeuglärm. Wir reden von Frachtmaschinen, das ganze Haus zum Beben bringen. Das ist ein Riesenunterschied, verdammt. Okay, Punkt 1. Punkt 2. In diesem Haus war nichts fertig. Es war eine Sauna versprochen, die fertig sein wird. Ein Kamin versprochen, der fertig sein wird. Gut, das sind alles Luxusprobleme. Darüber hätte ich auch wirklich komplett hinweggesehen. Aber nicht mal Türklinken an den Türen. Keine Küche, die vollwertig nutzbar ist. Keine richtige Arbeitsplatte. Keine richtige Verarbeitung. Aber auch darüber hätte ich noch hinweggesehen, weil es ist ja alles irgendwie absehbar. Es war natürlich zermürbend, dass du nie wusstest, wann wird's fertig, wann kann ich zu Ende planen, wann kommen hier Leute rein, wann müssen wir vor Ort sein, weil wir waren zu dem Zeitpunkt auch wirklich viel unterwegs. Also das war alles super nervig und anstrengend. Wie gesagt, darüber, das sind eben auch Risiken, wenn man in ein nicht fertiges, oder sagen wir so, wenn man ein nicht fertiges Haus besichtigt, es bekommt, zeitnah beziehen möchte, dann hat man natürlich ein Grundrisiko, dass es nicht fertig sein wird und dass du natürlich hier und da dann, ja gut, Mai, kann man verkraften. Dann kamen zwei Sachen, nee, drei, genau, ach so, genau, was aber überhaupt nicht vertretbar war, also überhaupt nicht war, dass die Treppengeländer nicht fertig waren und wir haben ein Kleinkind. Irgendwie sind da wohl die Glasplatten zersprungen beim Transport und tja, wir hatten kein Treppengeländer. Auf 3 Etagen mit einer freischwebenden Treppe. Prima, klasse, mit Hund und Kleinkind. Also ein Traum. Dann haben wir gesagt, okay, aber irgendwas müssen wir ja machen. Dann hat er gesagt, ja, ich mache ihn da so Spanplatten dran, lässt er machen mit so einem halbwegs, mit so Spanplatten und so ein Holzgeländer. So, dass es zumindest ein bisschen geschützt ist, sau wackelig. Also sicher habe ich mich damit nicht gefühlt, aber immerhin war das das Mindeste. Aber alleine das war eigentlich schon eine absolute Gefahrenstelle. Es waren auch nirgendwo Feuermelder. Auch das war eine absolute Gefahrensituation. Vor allem, es ist auch nicht so in so einem Haus, als könnte man das einfach selber machen. Das waren Decken von irgendwie 8 Meter Höhe. Krieg erstmal so eine Leiter. Wie willst du die da hoch? Gut, aber das sind alles so Kleinigkeiten. Man hätte sich darum kümmern können. Oder haben wir auch, glaube ich, wir haben die dann ausgelegt und alles halb so wild. Also ich habe ja wirklich über vieles hinweg gesehen, über sehr, sehr viel. Aber dann ist irgendwann der Tag gekommen, an dem ein Scheißbolzen aus so einer Treppe gefallen ist und auf den Fuß von meinem Mann. Also das war wirklich, das war wie im Film, dass das überhaupt so passiert ist. Ich meine, es hätte ja auch irgendwann mitten am Tag so von der Treppe fallen können. Und man hätte es dann irgendwie gesehen. Aber nee, mein Mann kam aus dem Büro, ist rausgelaufen, läuft an der Treppe vorbei und so ein Bolzen fällt dem einfach auf den Fuß. Also Bolzen meine ich so, ich kann das nicht anders erklären. Das ist vorgesehen gewesen für die Befestigung der Scheiben als Geländer. Aber die waren schon dran, damit die später quasi fest, also die das Glas festhalten sollen irgendwie. Und ich nehme mal an, durch diese ganze Vibration, durch diese Nacktfrachter, die übers Haus fliegen und das ganze Haus zum Beben bringen, weil es eben null isoliert war. Es war da übrigens auch schweineheiß drin. Boah, wir reden jetzt nicht von 30 Grad, wir reden von locker 40 Grad gefühlt. Beim normalen Sommer irgendwie in Deutschland. Es hat da drin gekocht wie ein Kessel. Dieses Haus war einfach nicht isoliert und es hatte auch keine Klima. Es war nicht auszuhalten. Also unfassbar. Aber auch das kannst du nicht bemängeln. Auch darüber hätte man irgendwie hinweggesehen und langfristig einfach selber Klimaanlagen eingebaut, ne? Oder sich da irgendwie nochmal mit dem Vermieter geeinigt. Ja, auf jeden Fall war das schon mal so ein Punkt, wo wir gesagt haben, auf gar keinen Fall, das ist langsam schon nicht mehr witzig, wenn da so Bausachen einfach mal also aus der Luft runterfallen. Das hätte auch einfach der Kopf meiner Tochter sein können oder von irgendwem von uns. Und ab dem Moment wusste ich, boah, also irgendwie eigentlich können wir hier nicht mehr bleiben. Zumindest nicht, bis es nicht fertiggestellt ist und wir das irgendwie geregelt haben. Aber letztlich, selbst wenn er das Haus fertiggestellt hätte, dadurch, dass es so schlecht isoliert ist und durch diese Dauervibration im Haus, wenn du jetzt einen dicken Kronleuchter aufhängst, du weißt ja nicht, ob der dir nicht auch irgendwann von der Decke kommt, ne? Aber dann irgendwann kam der Super-GAU. Also dann kam der absolute Super-GAU, der wirklich, für mich klar war, von den Nachbarn brauchen wir gar nicht reden. Da kann ich gerne auch gleich noch mal ein, zwei Sachen zu erzählen. Ich weiß nicht, ob sowas interessant ist. Ich glaube schon. Ich glaube, ich würde es gerne hören. Aber ich erzähle jetzt mal die komplett ausschlaggebende Sache, warum ich gesagt habe, so und jetzt reicht's. Wir werden fristlos kündigen. Dieses Haus ist absolut unbewohnbar und auch nicht zu retten. Und das war der Punkt, als wir gemerkt haben, irgendwann, ey, wir haben Lebensmittelmotten. Im ganzen Haus. Beziehungsweise, wir hatten sie fast überall im Haus. Es gab eins, zwei Orte, da waren die jetzt nicht so akut. Zum Beispiel die Küche. Haha. So, hä? Und das war cringe. Das war richtig cringe. Also oben in der Galerie, die Decken waren voller Lebensmittelmotten. Und da standen nicht mal Möbel. Also das war so komisch. Man hätte ja noch denken können, ja, okay, klar, das Haus ist ja frei, das hat keine Türen, das ist ja total luftig, ne? Also von der Küche bis nach oben unter das Dach hätten die locker fliegen können, weil das so eine 12 Meter hohe Decken hatte, vom Boden bis zum obersten Deckenrand, sage ich mal, war das alles offen letztlich. Aber in unserer Küche hatten wir keine Lebensmittelmotten. Und vor allem habe ich alles, wirklich, ich bin da so akribisch, ich bin da schon fanatisch, was das angeht, weil ich die einmal hatte im Loft und ich seitdem sämtliche Sachen wie Haferflocken, Nudeln, Getreide, Trockenfrüchte, Nüsse, Gewürze, alles luftdicht verpacke. Es war quasi unmöglich, dass wir die reingetragen haben oder dass die durch uns entstanden sind. Und vor allem auch von den Räumlichkeiten, zum Beispiel Schlafzimmer, Kinderzimmer, Galerie. Aber am schlimmsten war es im Büro, genau hinten raus. Also das war wirklich cringe. Und wir konnten uns das nicht erklären. Und dann haben wir, also das kam schon in Woche 2, ist uns das aufgefallen. Und damit haben wir lange gekämpft und geguckt und analysiert. Und das war wirklich komisch. Und dann habe ich einfach auch gesagt, okay, solange dieses Problem nicht ermittelt ist und nicht behoben, werde ich überhaupt nichts einrichten. Ich werde keine Gardinen aufhängen, keine Polstermöbel kaufen, weil diese Viecher, die können sich ja richtig so einnisten, ne? Und wenn die sich einmal einnisten, dann wirst du die nicht mehr los. Und demnach war ich eigentlich sogar froh, dass das Haus noch nackt ist und wir nichts reingebracht haben, außer drei Matratzen und so ein vorübergehendes so Gestell dafür. Und eine Couch, die im Wohnzimmer stand, damit wir irgendwo sitzen können und einen Esstisch. Genau. Das waren die Sachen, auf die wir uns vorerst beschränkt haben. Und einen Kleiderschranken, also einen Einbauschrank, den wir direkt einbauen lassen haben. Genau. Aber ansonsten war das Haus leer. Also, und vor allem eben auch keine gebrauchten Möbel oder so, wo man hätte irgendwas einschleppen können, ja. Also eigentlich war es total utopisch, der Gedanke, dass wir das verursacht haben. Aber ich kannte bis dato noch gar nicht den Fall, dass Lebensmittelmotten auch von draußen kommen können. Aber darüber hat uns dann der Kammerjäger informiert, den wir dann nämlich irgendwann gerufen haben, weil ich gesagt habe, wir müssen jetzt diese Quelle finden, weil ich will dieses Haus gerne einrichten und ich kann das nicht einrichten, solange hier diese Lebensmittelmotten rumfliegen. Und wir diese Quelle nicht finden, weil in der Küche natürlich habe ich mittlerweile das ganze Haus voller Mottenfallen ausgestattet, um zu gucken, wo es herkommt. Und die waren eben nicht in der Küche. Die Fallen in der Küche waren komplett leer. Irgendwann ist mir allerdings aufgefallen, aber ich habe den Sinn dahinter noch nicht verstanden, dass immer wenn ich ein gewisses Badezimmerfenster über Nacht offen gelassen habe, dass es am nächsten Tag wieder umso schlimmer war. Also wir sind ja auf Jagd gegangen, wir haben die alle getötet, ne? Wir haben die ja nicht rumfliegen lassen, sondern ich war wie eine Besessene. Also wirklich, ich kam mir vor wie so eine richtig kranke Besessene, die auf Jagd geht, wie in so einem Film. Und hab den Fabian, meinen Mann, da rumgeschickt, die Dinger zu töten. Also das war ein Mist, also das war so widerlich. Ehrlich, oh, ich konnte da schon nicht mehr schlafen, weil ich dachte, boah, diese Viecher, die landen vielleicht auf mir in der Nacht oder so. Das war echt ekelhaft. Boah. Und dann, ja, wie gesagt, haben wir den Kammerjäger gerufen. Und der hat auch das ganze Haus abgesucht. Also wir haben wirklich alles, alle Kartons, alle Spielsachen, alle Bücher, alle Ritzen, alle Fugen, einfach alles durchsucht und auf den Kopf gestellt, einen ganzen Tag lang, um diese Quelle zu finden. Und der hat sie nicht gefunden. Und der meinte auch zu uns, also hier in diesem Haus gibt es keine Quelle. Ihr seid das nicht. Die müssen von draußen kommen. Und am nächsten Tag, genau einen Tag später, sind wir nach Berlin gefahren und haben was Geschäftliches besprochen. Genau, man wollte uns gerne anwerben und deswegen sind wir nach Berlin gefahren und demnach, also wie gesagt, ich habe ja mal alle Motten direkt getötet und das nochmal 100 Mal kontrolliert. Der Kammerjäger hat uns Fallen da gelassen fürs Haus, also nochmal so ganz besondere mit einem ganz intensiven Lockstoff, die wir aushängen können, um vielleicht darüber nochmal mehr zu gucken, woher sie denn kommen, aus welcher Ecke. Und die hatte ich noch alle aufgehangen, habe die Sachen gepackt, wir sind gefahren, ich habe natürlich alle Fenster geschlossen und wir waren dann 4, 5 Tage weg. Und als wir wieder nach Hause kamen, dachte ich, jetzt spinne ich total, weil nicht eine Falle mit irgendwie nur einer Motte drin war. Das ist doch jetzt ein Scherz. Aber ich war glücklich, weil ich dachte, boah, vielleicht haben wir es ja irgendwie doch geschafft und wir haben die Quelle irgendwie doch irgendwie zufälligerweise vernichtet. So, sind angekommen, ich habe gelüftet, stehe am nächsten Morgen auf und da sind die Motten wieder. Und da habe ich nur ganz kurz mein kleines Gehirn eingeschaltet und da war doch klar, ja klar, jetzt haben wir zu 1000% die Bestätigung, die kommen von draußen. Also habe ich alle Fallen um das Haus rum, ich habe das Haus vollgetackert. Mit Mottenfallen. Oh Gott, wirklich, das war wirklich filmreif. Und habe 24 Stunden gewartet und habe alle diese Fallen kontrolliert und die waren voll. Die waren voller Motten. Und da wusste ich, yo. Und das war ums ganze Haus rum. Das war jetzt nicht nur eine Stelle, dass man quasi sogar explizit gewusst hätte, irgendwie, man muss da in dieser Region, in dieser Stelle mal ganz genau gucken, wo kommen sie denn her? Haben sie da irgendwie ein Nest? Und es war ums ganze Haus rum. Was ich bis heute nicht verstehe, die Nachbarn hatten das nicht. Ich verstehe es bis heute nicht. Also so intensiv und so krass, wie das bei uns an den Fallen ums Haus rum war, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Nachbarn, und es war wirklich sehr dicht bebaut, was übrigens an dem Nachgang auch nochmal ein Riesenproblem war für mich. Das wusste ich natürlich vorher, aber tatsächlich war das direkte Nachbarhaus noch unbewohnt und zu dem Zeitpunkt, als wir also unser Haus besichtigt haben. Und ich bin ganz klar davon ausgegangen, dass deren Lebensmittelpunkt auf die andere Seite rausgehen wird und nicht zu unserem Haus. Weil das für mich eine ganz logische Schlussfolgerung war, dass man natürlich die Terrasse und den großen Garten nicht so anlegt, dass die permanent auf unseren Wohnbereich, auf unseren Garten, auf unser Schlafzimmer, unser Klo und weiß ich nicht was gucken. Oh, aber gut. Alles, was schrecklich sein konnte, war schrecklich. Wirklich. wirklich, also wenn man sich so alles mal vorstellen kann, ne, weswegen man eine Wohnung oder ein Haus verlässt, war gegeben. Also wir hatten Baumängel, keine Fertigstellung, Gefahrenquellen, eine Ungezieferplage, schreckliche Nachbarn, und die dann auch noch einem eigentlich im Wohnzimmer mit saßen, daily. Und dafür zahlt man noch horrende Summen an Miete, ne? Oh, da habe ich mir gedacht, nee, das kann doch einfach alles überhaupt nicht wahr sein. Aber wie gesagt, ich hätte mich irgendwie damit abgefunden, arrangiert, Lösungen gefunden und so weiter. Aber bei diesen Motten war mir dann ja klar, hey, wenn die ums ganze Haus drumherum sind, und die von draußen kommen, wir können ja nie lüften. Das ist ja gar nicht möglich. Und du kannst ja auch nicht immer gucken, du schaffst es nicht, 24/7 diese Netze überall zuzuhalten. Spätestens im Sommer, wenn du dich dann auch mal draußen aufhältst und eine Tür offen hast und ein kleiner Spalt, dann hast du eine Motte drin, findest die mal nicht, ne, bist mal nicht so aufmerksam, dann geht die da an deine Lebensmittel, dann verbreitet die sich und zack, hast eine Plage. Und dann hast du schon das ganze Haus eingerichtet mit hochwertigen Sachen und hast und dann ist das alles für den Müll. Das kann sich richtig ausarten. Also ich kenne so Fälle. Wirklich. Da habe ich gesagt, nee, nee, das geht nicht. Und wie wollen die denn draußen die Quellen finden und diese Motten beseitigen? Das ist unmöglich. Und dann habe ich recherchiert und geguckt und weil ich das so, ich wollte das verstehen, wie sowas passieren kann und ob man nicht irgendwas tun kann. Und jede KI und Google und haben gesagt, kannst du nichts gegen machen. Verlass das Haus. Ganz klar, du wirst da nicht gegen ankommen. Und die werden schlummern. Also das Problem wird sich wahrscheinlich zum späten Herbst oder frühen Winter immer von selber lösen, weil die in so eine Art Winterschlaf gehen, aber die sterben dann nicht. Die nisten sich irgendwie ein und dann im Frühjahr geht das Ganze wieder von vorne los. Da habe ich gesagt, Tschüssikowski, ciao Kakao, ich kündige hier fristlos. Das Haus ist unbewohnbar. Und wir haben ihn natürlich damit erstmal konfrontiert, dem Vermieter, und ihm die Chance gegeben, da erstmal zu handeln und dachten, na, vielleicht hat er ja die ultimative Lösung oder pff, dem fällt was ein. Nö, der hat das komplett abgelehnt. Also von Anfang an, der hat gesagt, sie haben die eingeschleppt. Und wir haben ihm gesagt, passen Sie auf, wir haben hier einen Schädlingsbekämpfer gehabt. Der hat uns das ganz klar bestätigt, dass die von draußen kommen. Wir haben Beweise, dass die von draußen kommen. Wir haben es dokumentiert. Mit den Fallen, nee, der war da absolut auf seinem Film. Natürlich will er auch nicht wahrhaben. Das ist ja ein Millionenschaden. Das Haus war ja Millionen wert. Ja, natürlich will er davon nichts wissen. Der hat sich auch gedacht, ja, das kriege ich leider nicht hin. Ne? Naja. 1000 andere Sachen waren ja aber auch im Argen. Also es gab ja die Motten, wo wir ihn mit konfrontiert haben, hat er direkt von sich gewiesen. Baumängel ist ja Quatsch. Wir sind wahrscheinlich viel zu empfindlich mit den Flugzeugen. Das Haus wäre angeblich ja top, top isoliert und die haben ja total hochwertig alles verarbeitet. Ja, und ja. Thema Maklerin, Thema Motten, Thema Gefahrenstellen. Also, der hat alles von sich abgewiesen, ne? Da wusste ich schon, okay, das wird spannend. Aber für mich war klar, wir bleiben hier nicht, aufgrund der Motten. Ach so, genau, kurze Auflösung. Die einzige mögliche Erklärung, die ich finden konnte, wie das mit diesen Motten sein kann, war dann, dass, und das stimmte tatsächlich, der hat nämlich vor Corona angefangen zu bauen und dann hatte das Haus auch ziemlich lange wohl Bau. Stopps, ne, weil es gab ja damals zur Corona-Zeit diese Baumaterialmängel, genau, im Bestand, Mangel, nicht Mängel, Baumaterial, Mangel im Bestand. Es gab ja nichts mehr irgendwie, ne? Deswegen sind ja auch total viele Häuser nicht fertig geworden oder waren ewig lange im Bau. So, und es kann passieren, wenn zum Beispiel, der hatte ja neue Gärten angelegt und dafür so komische Säcke mit irgendwelchen bestimmten Inhalten aufgestapelt, die dann mit Erde drüber gemacht worden sind und dann nochmal mit Rollrasen und so weiter, ne? Also so künstlich angebaut. Und wenn das zu lange offen liegt und nicht verarbeitet worden ist, können da schon mal Motten irgendwie weiß ich auch nicht genau, irgendwie drinne sein, sich ausweiten, vermehren von irgendwelchen Lagerhallen oder so. Also sowas könnte sein, ne? Oder in Baudämmung, in Dämmstoff, wenn das einfach gelagert ist und so rumsteht, dann können die sich auch. Ja, das war mein Hund. Und nochmal, ich nehme an, mein Mann kommt gerade rein, nach Hause. Lassen wir uns doch einfach nicht daran stören, ne? Das ist ja Real Life. Das ist ja das Konzept. Ja, auf jeden Fall können die sich in Baumaterialien einnisten. So. Und da wohl ziemlich gut leben. Und man muss auch dazu sagen, dass wir ja gerade in der Kölner Bucht ja ein sehr schwüles Wetter ab Frühjahr haben. Das heißt, die hatten auch quasi draußen beste Überlebenschancen und Fortpflanzungschancen, weil die ernähren sich dann auch von diesen Stoffen und dieses schwüle, drückende Wetter fördert die auch nochmal explosionsartig wohl, dass die sich da irgendwie gut vermehren können und ausbreiten können. Und ja, irgendwie könnte es sein, dass es dadurch, also der hat ja auch da den Teich angelegt und so und dadurch ist ja auch nochmal wie so ein Biotop entstanden und auch im Garten irgendwie 30 Trillionen verschiedene tropische Pflanzen verpflanzt. Also es gibt 1000 Möglichkeiten, wie das passieren konnte. Was es jetzt letztlich war, weiß ich nicht, aber da es ums ganze Haus rum war, nehme ich an, dass es in irgendwelchen Säcken unter der Wiese war. Das heißt, er hätte ja komplett alles, also der kriegt er nicht hin. Ich frage mich ja bis heute, ob der neue Mieter, der hat ja tatsächlich dann jemanden gefunden, aber der hat es ja auch fertiggestellt, bis er es dann endlich dann weitervermietet hat nach uns, ob der auch diese Mottenprobleme hat. Mich juckt es ja permanent in den Fingern, den mal anzuschreiben. Ich weiß, wer das ist. Man kommuniziert ja auch mit Nachbarn dort, mit denen man sich verstanden hat. Und der hat wohl auch einen Podcast, einen ziemlich großen, witzig, ne, dass die sich wieder diesen selben Typ Menschen reingeholt haben, der auch über, der ist wohl Mediziner und macht einen Podcast und irgendwie in der Thematik ganzheitliche Gesundheit auch. Ja. Ja, würd mich mal interessieren, ob der Mottenprobleme hatte. Ich glaube nicht, dass der das hinterfragt. Ich glaube, die meisten Menschen würden es gar nicht hinterfragen. Die würden automatisch davon ausgehen, dass sie das Problem sind. Ich würde ihn gerne aufklären, dass nicht er das Problem ist. Aber gut, das liegt jetzt nicht mehr in meiner Kraft. Und ich will da auch eigentlich gar nicht so viel Energie rein verschwenden. Ich weiß nicht, so viel zum Mottenproblem. Erzähle ich jetzt noch, was mit den Nachbarn war? Oh, das waren so Anti-Menschen für mich. Totale Proleten. Also so richtig Schwanzmesserei jeden Tag irgendwie. Oh, über den Gartenzaun. Ey, ja, und da war ich da und da und das war ja voll krass. Und bla. Oh, ja, ist gut, Mensch, ist gut. Will keiner hören. Ich wollte einfach nur ein schönes Haus für meine Familie. In Ruhe, in Frieden. Und dann war das einfach der größte Albtraum. Mit den schrecklichsten Nachbarn. Weiter rede ich gar nicht. Das würde ausschweifen, wenn ich jetzt diese Nachbarschaft erkläre. Wir hatten ein paar nette Nachbarn. Oder was heißt nette? Sagen wir normale. Irgendwie war da alles irgendwie so ein bisschen gaga, wie im falschen Film. Man könnte, das war das Komische an der ganzen Sache. Es war irgendwie so, als hätte das Leben uns erst so richtig easy mit richtig gutem Flow dahingelockt und dann einfach die volle Bandbreite an möglichen Anti-Szenarien uns aufgetischt, die man haben könnte, damit man wirklich abhauen will. Tja, ja, jedenfalls ist es dann so, dass er natürlich die Kündigung nicht angenommen hat, dass er zur Wohnungsübergabe nicht erschienen ist. Ich habe das alles, natürlich, ich bin ja nicht von gestern, es ist alles gekommen, wie ich es mir schon ausgemalt habe, habe ich natürlich auch alles dann videografisch festgehalten, damit er im Nachhinein nicht sagen kann, wir hätten das irgendwie wie Sau verlassen. Natürlich tut er das jetzt. Natürlich hatte ich auch Zeugen dabei. Ja, und jetzt waren wir erstmal, genau, also letztlich möchte er jetzt monatelang noch Miete von uns, die Kaution nicht rausrücken, hat dann noch irgendwie in etlich tausender Höhe irgendwelche Schäden gefunden. Wir hätten ja da gehaust und das Haus ja unbewohnbar gemacht und er musste ja das ganze Haus neu machen und wir hätten ja die Böden ruiniert und das war ja auch so ein Knüller. Irgendwie, eigentlich, das Haus hatte Gussbeton, also diesen glatten, fugenlosen Beton. Und in der Klage gegen uns, beziehungsweise gegen mich, ich bin alleine Angeklagte übrigens, weil mein Mann war nicht ausfindig zu machen, obwohl wir dieselbe Adresse haben. Also das läuft alles irgendwie so weird und komisch auch weiterhin. Das ist alles so bescheuert. Es stand drin, wir hätten ja das komplette Parkett ruiniert. Und die Leisten dazu. Wo ich denke, hä? Es war doch Gussbeton. Was für. Und vor allem hat er das noch so angepriesen, wie unkaputtbar das ja ist. Ne? Aber wir haben es geschafft, den gesamten Boden zu ruinieren. Mit dem. Ach ja, der, nee, und der Kammerjäger, der hat ja alle Fugen ruiniert mit seiner Arbeit irgendwie, weil er da mit einem Dampfreiniger lang gegangen ist, um in allen Ritzen die Motten, falls vorhanden, töten zu können, hat er ja wie sagt man, vorsichtshalber gemacht, ne? Falls er doch irgendwas ist, hat er trotzdem Arbeiten durchgeführt, aber nur mit heißem Wasserdampf. Was totaler Unsinn ist. Also wenn das gemacht hätte, dann wäre es ja zu meinem Auszug oder zu unserem Auszug ja dann schon aufgequollen gewesen. Und ich habe das alles auf Video, dass es perfekt einwandfrei verlassen worden ist. Ich würde das so gerne irgendwo hochladen, dass die Leute, die sich diese Folge anhören, dieses Video sehen, wie wir dieses Haus verlassen haben und wie es aussah. Vielleicht mache ich das mal nachträglich noch auf YouTube. Einfach nur, um unseren ehemaligen Vermieter auch zu nerven. Mal schauen. Genau, also der hat sich da irgendwas aus dem Hintern gezogen. Und sich ausgedacht, was wir da ja alles gemacht haben, was alles erstunken und gelogen ist. Und ja, genau. Irgendwie geht es jetzt um eine fünfstellige Summe, die wir ihm noch schulden, rückt die Kaution nicht raus und wir sagen, ey, du hast sie ja wohl nicht mehr alle. Gib uns unsere Kaution zurück. Und haben es sogar wirklich bis ins Kleinste dokumentiert, dass wir alles von ihm abweisen konnten. Aber ja, genau, sind dann jetzt diese Woche zum Gerichtstermin und hatten einfach Pech. Wir hatten einfach das Pech, eine Richterin zu bekommen, die sich mit dem Fall überhaupt nicht auseinandergesetzt hat, die einfach nur die klagende Partei gehört hat, sich ihr Bild gemacht hat und gesagt hat, ja gut, ja, das. Die Forderung ist in Ordnung, die finde ich nicht in Ordnung und so. Ich würde jetzt mal vorschlagen, wir finden einen Vergleich mit 10% Reduktion der ganzen Forderung und damit ist die Sache erledigt. Ja, nun bin ich ein bisschen im Dreieck getitscht. Natürlich innerlich, nicht im Gerichtssaal. Na, hab direkt gesagt, das ist ja Schmarrn, was ist denn das? Ich habe gesagt, was ist das denn hier für eine Verhandlung? Das ist doch keine faire Verhandlung. Ich fordere eine faire Verhandlung. Ich möchte, dass sich dem Fall angenommen wird, dass sich mit dem Fall auseinandergesetzt wird. Hier geht es überhaupt nicht um irgendeinen Vergleich. Hier geht es um die komplette Abwendung der Forderung. Und wir können uns gerne so vergleichen, dass wir von Schadenersatzansprüchen absehen, die uns dadurch entstanden sind und wir unsere Kaution zurückbekommen. Dann sind wir beide auf Null und dann ist gut. Ansonsten, tja, gehen wir in die zweite Runde. Ja, jetzt gehen wir in die zweite Runde. Das ist jetzt leider das Ende vom Lied. Aber bei mir ist es oder bei uns ist es so, es geht uns gar nicht ums Geld. Null. Zero. Uns geht es einfach darum, dass es nicht sein kann, dass der damit durchkommt. Und ich möchte einfach jetzt, also wir werden jetzt, denke ich mal, ich weiß noch nicht genau. Ich weiß nicht, was wir machen. Wir müssen uns da jetzt natürlich besprechen, erstmal mit dem Anwalt und ja, mal gucken, wie wir jetzt weitermachen. Jetzt wollten wir das erstmal alles sacken lassen und nächste Woche geht es dann in weitere Besprechungen. Also es geht in die zweite Runde. Ich weiß auch noch nicht, ob wir den Anwalt wechseln oder ob man es irgendwie, ob wir zu einem anderen Gericht gehen. Ich habe keine Ahnung. Soweit bin ich noch nicht. Ich bin einfach nur fassungslos, wie das manchmal so laufen kann, ne? Das liegt einfach alles am Richter. Also ich meine, das war jetzt aber auch irgendwie, ich glaube, so eine Güterverhandlung. Es sollte jetzt erstmal geschaut werden, ob man sich überhaupt einigen kann, weil das Gericht wohl immer davon gewillt ist, dass die Parteien sich gütlich einigen und weil das wohl das Beste fürs Volk ist, so wurde uns das erklärt. Und wenn das eben nicht der Fall ist, dann geht es in die nächste Runde und dann muss der Richter entscheiden. Die Richterin wird höchstwahrscheinlich zu unseren Ungunsten handeln, dann müssen dann Revision gehen und zu einem anderen Gericht und so bla bla bla. Das ist mir egal. Ich möchte einfach erreichen, dass sich mit dem Fall auseinandergesetzt wird, dass man sich unsere Unterlagen anguckt. Das hat diese Frau hundertprozentig definitiv nicht gemacht. Hat einfach ihren Job nicht sauber ausgeführt. Ja, ich habe einen langen Atem, weil es mich einfach gar nicht so sehr fertig macht. Mir ist das total egal, ob das jetzt so quasi im Hintergrund weiterläuft oder nicht. Also deswegen. Ich glaube, ihn juckt es mehr als uns. Ich glaube, der ist eher so dieses Rumpelstilzchen, was da immer wieder so innerlich seinen Aufstand fährt. Ansonsten hätte er auch einfach sagen können, also wäre er ein korrekter, normal tickender Mensch, hätte er einfach sagen können, hey Leute, ihr habt vollkommen recht, das Haus war nicht fertig, ihr habt ein kleines Kind, es ist eine Gefahrenstelle durch und durch. Okay, Hausisolierung hätte ich jetzt an seiner Stelle auch nicht zugegeben. Das zeigt ja etliche Baumängel letztlich auf. aber auch mit den Motten, ne, muss er ja eingestehen. Er muss es ja eingestehen. Hat er dann ja auch vor Gericht, hat er ja irgendwie, also der Anwalt hat ja irgendeinen Quatsch erzählt, was dann doch wieder dazu geführt hat, dass wir es ja waren. Also, ach, ja, deswegen, ich möchte, dass Gutachter eingeschaltet werden. Und nicht irgendeine Richterin, die keinen Plan von nix hat, da entscheidet, wie diese Sache jetzt ausgeht. Also, die haben ja gesagt, ersparen Sie uns doch dieses ganze Verfahren mit Gutachtern und so, das wird ja nur teurer. Ich sag, ja, ist in Ordnung für mich. Ist okay. Kein Problem. Ich möchte Gutachter zu allen der Sachen. Ich möchte, dass genau geprüft wird, was richtig und was falsch ist. Weil ich weiß, dass wir gewinnen werden, 100%, weil alles von ihm erstunken und gelogen ist und wir in allen Punkten recht haben. Punkt, Ende aus. So, jetzt ist an der Stelle hier Schluss mit der Gerichtssache. Das hat jetzt ganz schön viel Zeit schon genommen. Und ich glaube, das ist ein gutes Update. War auch vielleicht mal ganz spannend. Ja. Genau. So viel zum Thema. Gerichtsverhandlung, Gerichtsprozess. Ich weiß, ich bin gespannt. Lass uns gespannt bleiben, wie viele Runden es gibt, bis es dann letztlich zum K.O. für egal wen kommt. Ich bin gespannt. Ja, summa summarum wäre das Ganze so nicht gekommen, wären wir niemals in Berlin gelandet. Deswegen, wer weiß, wozu es gut war. Es nervt zwar natürlich, dass wir immer noch nicht damit abschließen können, aber. Na mei, wir haben so guten, vor allem räumlichen Abstand dazu, dass es wirklich zu verschmerzen ist. Und ich lasse mich so schnell jetzt echt nicht unterkriegen und möchte mein Recht. Da kommen wir doch mal zum nächsten Thema. Düsseldorf. Wir sind ja in Düsseldorf untergekommen, weil wir uns da am wohlsten fühlen in der Region NRW. Lange war ja auch der Traum, eigentlich nach Oberkassel zu ziehen, also Düsseldorf-Oberkassel, bevor wir dann das Haus in Rösrath bezogen haben. Und was soll ich sagen? schwierig. Wie, also ich hab ja schon in der Story auf Instagram gesagt, ob uns das wohl schwer gefallen ist, auch sentimental zu werden, dann die Oma wieder zu sehen, ne, von der Kleinen und dann Familienzeit dort zu verbringen und unsere Lieblingsstadt eigentlich also nach Bayernregion, ne, insbesondere München und eben Oberallgäu, kommt direkt danach gefolgt Düsseldorf, wo ich immer dachte, das ist die beste Stadt und da fühle ich mich total wohl und heimisch oder am heimischsten noch in NRW. Das war crazy. Das war richtig crazy. Also, ich war total erschrocken, wie anders ich jetzt Düsseldorf erlebe und empfinde. Ich war nämlich gar nicht mehr so addicted. Also wirklich jetzt mal. Ich habe mich total deplatziert gefühlt. Total merkwürdig. Und da ist mir was klar geworden. Ich bin da einfach rausgewachsen. Und wenn man, es kommt ja immer darauf an, von woraus man darauf guckt. Wir haben ja vorher auch in einem Vorort von Düsseldorf gewohnt. Und beziehungsweise zwischen Köln und Düsseldorf eigentlich, ne? In so einem kleinen Vorort, aber näher dran an Düsseldorf als an Köln. Und von da aus gesehen war für mich Düsseldorf total kosmopolit, urban, schon fast wie eine Metropole und total cool und schick und gepflegt und schön und auch so ästhetisch von manchen Bauten. Und ich fand die Menschen immer alle so gepflegt und schön, so adrett, ne? Adrett klingt jetzt so richtig altbacken, aber mir fällt gerade wirklich kein besseres Wort ein, was das so beschreibt. So einfach so ein bisschen elitärer, elitärer schick, wo die Menschen noch so Klasse haben und nicht so proletisch. Also die Proleten hast du immer daran erkannt, dass es einfach Luxustouristen waren, in gewissen Bezirken. Und der Düsseldorfer ist sehr gediegen. Ich fand es immer total toll. Und so war eigentlich aber auch der Mensch in Köln, Köln nicht ganz, ja, kommt drauf an, ne? Kommt auf die Kreise an. Aber auch so in Leverkusen, im Bergischen Kreis, da kenne ich das auch so. Ich bin mit dieser Art von Mensch einfach gut vertraut. Schon von meiner Ausbildung damals. Das war so mein Kunde, den ich bedient habe, ne? Seit Tag 1 meiner Ausbildung. Und ich war damit sehr schnell sehr warm, weil man gewöhnt sich auch an so eine Art Typ Mensch. Und ich habe mich da auch immer rein, also so angepasst und habe das so als meinen Maßstab genommen oder ja. Und habe mich da auch gut drin eingefügt. Und wenn wir irgendwo damals aufgetaucht sind, Fabian und ich, die haben auch immer gesagt, ihr kommt bestimmt aus Düsseldorf. Ihr kommt, also so, weil man hat diesen Look so verkörpert, ne? Und ich habe den auch mit nach Berlin gebracht. Aber ich habe den schnell abgelegt. und bin hier aber auch tatsächlich in der Zeit, seitdem wir hier leben, also viel entspannter geworden, viel lockerer, weniger verkopft, ja, entspannter und lockerer. Und jetzt war das Krasse, was ich einfach in Düsseldorf gemerkt habe, ich empfand die Menschen durchweg als unentspannt, überangepasst und angestrengt. Ich empfand die Menschen übelst angestrengt, indem sie ihre Rolle verkörpern. Unauthentisch as fuck. Wirklich. Also sowas habe ich ja so noch nie so krass beobachtet. Bisher. Vielleicht passiert es noch in anderen Orten auf der Welt. Wie in Düsseldorf. Also jetzt mal einfach aus einer ganz anderen Perspektive, mit einer neuen Gewohnheit, wenn du aus Berlin ist ja sowieso das komplette Gegenteil. Es ist einfach total locker. Hier interessiert sich keiner für keinen. Du kannst hier sein und machen, was du willst. Du wirst nicht schräg angeguckt. Diese Top-Elite gibt es hier gar nicht. Hier gibt es nur so diese ganzen politischen Neureichen. genau. Und hier strengt sich kein, also hier gibt es diesen Wettbewerb, wer mit mehr Marken um sich schmeißt und mehr Brands auffahren kann und wer mehr Hermes-Taschen oder Hermes-Stuff irgendwie in seinem Kleiderschrank hat oder mehr Louis oder Gucci oder Dior oder Schlag mich tot, das ist hier so richtig proletisch. Und das ist ja zum Beispiel in Düsseldorf gar nicht. Du siehst da eigentlich überhaupt gar keine Brands. Es hat wirklich schon noch mehr Klasse und Stil, aber dem bin ich ja auch immer nachgegangen, weil für mich war auch immer, es ist auch eigentlich bis auf manchmal ein paar Ausnahmen habe ich auch mal Bock, so richtig auf die Kacke zu hauen und mich mit Brand zu behängen. Aber grundsätzlich bin ich auch eher der Freund davon. Zum Beispiel, ich bin kein Mensch, der so Labeltaschen trägt oder so, ne? Ich finde das schrecklich. Ich finde das so billig. Also für mich, also so billig im Stil, ne? Proletisch einfach. Ja. Vielleicht ändere ich das auch noch. Vielleicht wird dann noch künftig noch mehr Berlin auf mich abfärben. Ich weiß es nicht. Bis hierhin hat es auf jeden Fall schon im positiven Sinne. Ich bin lockerer geworden. Nicht mehr so verkopft und nicht so versteift in meiner Außenpräsentation und wie wirke ich und was mache ich und wie sehe ich besonders gut aus. Und ich hatte das Gefühl, zum Beispiel in Bräuninger, allein schon die Verkäuferinnen, die sind alle so unentspannt, so, hey, was ist los mit euch? Ihr verkauft einen Lippenstift oder ein paar Klamotten, ne? Entspannt euch mal. Ihr seid nicht der Designer höchstpersönlich, so. Also es war schon sehr affektiert und sehr überangestrengt und so eine gewisse, also das liegt da aber einfach in der Luft. Man macht das einfach mit. Und wenn ich dann, wenn wir dann aber auch in der Sansibar Essen waren und da Leute beobachtet habe und vor allem die Frauen, die wirkten auch alle so übelst angestrengt in ihrer Rolle, in dieser Angepasstheit, wo ich dachte, meine Güte, das, was ist das hier für eine kleingeistige Kackwelt geworden? Und dann habe ich erstmal mit mir selber, ne? Und dann dachte ich so, nee, das ist nicht geworden, es war schon immer so. Du bist ja nur rausgewachsen. Es wirkt wirklich so richtig dörflich und kleingeistig. So wirkt Düsseldorf auf mich mittlerweile. Und ich habe mich einfach wirklich deplatziert geführt. Ich wurde auch angestarrt. Ich konnte mir das nicht erklären. Ich glaube, weil ich diesem Code nicht mehr entspreche. In Düsseldorf hat man einen gewissen Code, den bedient man und dann weiß man, aha, die ist eine von uns, die gehört dazu. Und früher funktionierte das herrlich und jetzt funktioniert es nicht mehr. Ich war zu laut, glaube ich, für Düsseldorf in meinem Look. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was es war, aber die haben alle gestarrt, ne? Das ist mir auch aufgefallen. Das ging mir auch tierisch auf den Keks. Wie die Leute alle glotzen in NRW. Also das ist mir, ich habe mich so erinnert. und wenn du das dann einfach lange nicht mehr hast und dann wieder da reinkommst, dann fühlst du dich wie in so einer Truman Show oder so. Dann denkst du, was ist denn los? Was stimmt denn nicht? Habe ich irgendwas im Gesicht? Aber die gucken alle. Die checken alle, wirklich alle aus. Das ist mir super unangenehm. Ich finde es so unangenehm. Ich kenne so amerikanische YouTuber und einer zum Beispiel, der erzählt immer ganz witzige Sachen über Deutschland. Der erzählt immer Deutschland aus der Sicht als eines Amerikaners. Und der hat auch mal von diesem German Staring gesprochen, dass das in den USA auch so verbreitet ist, dass die Germans immer so glotzen. mir fällt es auch manchmal in Bayern auf. Da ist es auch vermehrt, aber wirklich wesentlich weniger wie in Düsseldorf, ne? Jetzt. Oder NRW. Ich kenne es auch aus Köln, ich kenne es aus Leverkusen, ich kenne es von überall. Die Leute glotzen. Bah, wie ekelhaft. Das ist so ein unangenehmes Gefühl. Du fühlst dich ja ständig unter Beobachtung irgendwie. Oh, nee. Und das hast du halt in Berlin gar nicht, ne? Hier guckt halt keiner. Also nicht irgendwie unangenehm. Das gibt's hier nicht. Das ist. Und da habe ich gemerkt, nee, ich kann das nicht mehr. Bin da rausgewachsen. Und das liegt ja auch an einer gewissen Kleingeistigkeit. Ist ja einfach so. Weil wenn du wirklich urban bist und weltbewandert und ja, geistig auch einen gewissen Intellekt mitbringst und dadurch dann auch weißt, was du im Leben zu tun hast, wo du stehst, wo deine Positionierung ist, wo deine Position ist, was sich für dich gut anfühlt im Leben und was nicht und du einfach authentisch dein Leben lebst, dann guckst du nicht darauf, was andere machen. Das machst du einfach nicht. Und in NRW ist das aber so diese Grundmentalität, immer so zu gucken, was hat denn der andere, immer schnell in den Vergleich zu gehen und so. Ich meine, klar, das, wie gesagt, ne, das hast du hier natürlich auch, aber hier ist es irgendwie so ein bisschen witziger, so ein bisschen lockerer. Und ja, Düsseldorf kam mir wirklich erschreckend unentspannt vor. Und ich muss auch sagen, ich habe jetzt so da keine vielen Gespräche geführt, aber mit dem Personal, mit dem ich Gespräche geführt habe, die haben mich alle angestrengt. Die haben mich alle tierisch angestrengt. Ich kann es nicht beschreiben. Ich empfand jeden dort anstrengend. Also, mit ein, zwei Ausnahmen. Grüße gehen raus ans Personal vom Eigelstein. Ist ja aber auch eine Kölsch angehaucht. Ist auch ein Kölsch angehaucht in Düsseldorf. Eigelstein, Medienhafen, Personal, tippitoppi, dann neu ebenso. Da kann man übrigens sehr gut glutenfreie Pasta essen und Pizza. Genau. Aber ansonsten empfand ich die in allen Cafés, Geschäften, Service anstrengend. Die haben mich angestrengt. Das war einfach so eine Grundaura. Die haben mich wirklich angestrengt. Und dann habe ich mir überlegt, ey Kim, warst du damals auch so? Und ich glaube, ja. Ich glaube, bevor ich nach Berlin gekommen bin, war ich bestimmt genauso ein anstrengender Mensch. Das kann schon sein. Und das bin ich nicht mehr. Zumindest nicht mehr so ganz wahrscheinlich. Ich habe auf jeden Fall vieles von meiner NRW-Art abgelegt hier. Und das fühlt sich auch wirklich entspannter an. Also ich lebe in Berlin schon irgendwie entspannter als in NRW. Und das hat es mir jetzt nochmal richtig gezeigt. Also, und das Gute ist, Fabian empfindet das ähnlich. Da weiß ich immer, okay, das ist jetzt keine subjektive Wahrnehmung, sondern wirklich eine rationale Beobachtung, die ich da getätigt habe, weil mein Mann das genauso empfindet. Und wir haben uns dann natürlich kurz abgesprochen und ein bisschen Gedanken ausgetauscht und gesagt, nee, also können wir uns eigentlich nicht vorstellen. So viele Millionen kann man uns nicht bieten, dass man uns nochmal ins Rheinland bekommt. Es ist einfach zu anstrengend. Wirklich. Und irgendwie, die Menschen sind da wirklich ein bisschen anstrengend. Und diese Grundmentalität und diese Kopfschmerzen. Oh mein Gott, ich bin nach NRW reingekommen und ich habe direkt Kopfschmerzen bekommen. Ne? Diese Wetterlage da auch. Ne? Da kannst du ja gar nicht glücklich werden. Es ist ja kein Wunder, dass die alle angestrengt sind. Das ist einfach so schrecklich. Das Wetter ist ja sowieso schon immer grau und regnerisch. Gut, ist nicht schlimm, kann man verkraften. Wenn aber dieses Druckgefühl nicht da ist, du hast ja ständig irgendwie Druck auf dem Kopf. Wirklich. Das kam mir auch noch mal ins Gedächtnis. Und dieses Lebensgefühl, dass du dich permanent irgendwie eingeschränkt fühlst mit diesen Menschen, das fährt natürlich auf die Menschen ab. Die sind ja dann auch permanent wirklich angestrengt. Das ist anstrengendes Wetter, die Menschen sind angestrengt und irgendwie dieser Lifestyle da ist angestrengt. Das ist einfach alles anstrengend. Das ist einfach nicht entspannt. Leute, kommt nach Berlin. Oder Bayern. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ja, genau. Da gibt's ja auch News. Die Wohnung, aus der wir damals raus sind, weil die ja komplett neu saniert worden ist, die ist jetzt fast fertig. Und ja, es ist ja auf jeden Fall noch im Gespräch. Also wir sind auf jeden Fall Wunschkandidaten, die auch wieder zu nehmen, wieder zu beziehen. Als Ferienwohnung, ja, oder vorübergehend oder wir wissen es noch nicht. Das ist übrigens noch nicht abgehakt. Da haben wir noch keine Entscheidung getroffen. Und ob wir nach Vertragsende hier in Berlin bleiben, ist auch noch nicht zu Ende diskutiert. Oder wie lange wir hier bleiben. Oder ob wir jetzt für immer bleiben. Wir werden sehen. Auf jeden Fall werden in diesem Jahr einige Entscheidungen fallen. Oder sagen wir nicht Entscheidungen, es werden viele Ergebnisse kommen. Auf jeden Fall. Das kann ich versprechen. Ja, ich würde sagen, und damit schließe ich auch diese heutige Folge ab. Das war jetzt erstmal genug. Ich will ja auch den Bogen nicht strapazieren. Und ich muss mir auch noch was übrig lassen für die nächste Woche, für das nächste Real Life Update. ich gehe jetzt mal so langsam in die Vorbereitungen für meine Diät in der nächsten Woche. Ich starte nämlich nächste Woche. Das mache ich immer zum Jahresanfang. Und ich habe für mich entschieden, weil ich ja von den ganzen Terminen wusste, die jetzt auch noch so anstehen, dass mein Jahr erst in der kommenden Woche startet. Mache ich immer so eine Entschlackungs-Detox-Kur und mache das mit einer Suppenkur und mit so zwei Mittelchen, mit so Flohsamenschalen, Akazienfaser und so weiter, so eine gesunde Mischung. Und ja, genau, starte das. Ich bin gespannt, wie ich das wegstecken werde nächste Woche, ob ich übellaunig werde, ob ich hungrig bin oder ob sich das alles im Rahmen hält. Ja, es ist auf jeden Fall auf Entschlacken und Detoxen und dann in der zweiten Woche geht es dann schon in die Aufbauphase. Ich kann dann ja berichten. Das wird mich immer interessieren, wie da so das Interesse ist zur Ernährungsform, gesundheitliche Tipps und so, ob sowas überhaupt wertvoll ist. Ich überlege auch ständig, ob ich das so in den Insta-Feed mit reinnehme, Reels drehe zu Rezepten und Tipps mit Ernährung und warum, wieso, weshalb oder ob ich das da auch so raushalten soll. Ich mag halt auch jetzt nicht so in die Foodie-Ecke komplett gesetzt werden, genauso wenig wie in die Coaching-Ecke. Mal schauen. Also in den nächsten Wochen wird sich auf jeden Fall einiges, glaube ich, klären, umstrukturieren. Ja, da wird es einfach mal ein bisschen, da werden jetzt mal klarere Linien geschaffen. Mehr Transparenz und ein sauberes Konzept, was mich ausmacht, dass ich noch viel mehr zeige von dem, wer ich wirklich bin und was ich so mache und wie ich so lebe. Und ja, dann schauen wir mal, wie ich dich da auch so ein bisschen inspirieren kann und was da besonders als interessant empfunden wird und was weniger. Aber ich glaube, so diese Real-Life-Sache, das ganz authentische, nackte und verblümte kommt schon, glaube ich, ganz gut an. So, in diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Liebe. Und ganz viel Glück und Kraft erstmal für die nächste Woche. Das kann doch jeder immer ganz gut gebrauchen, oder? Ich wollte mich jetzt mal kurz anders verabschieden wie sonst. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Und sage, mach es gut. Bis dahin. Bye, bye. Ciao, ciao. Deine Kim. Yesterday is not today. I let them